Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen. Wir schauen in unserer Sendung heute nach Österreich. Da ist in dieser Woche eine neue Internetplattform an den Start gegangen. Das zeitgenössische Theater heißt sie. Hier sollen Konzepte für ein faireres, besseres Arbeiten am Theater gesammelt werden. Wir sprechen gleich mit der Bühnenbildnerin Tine Wesp darüber. Sie hat die Plattform mitbegründet. Zuerst aber geht's nach Wien. Im Theater in der Josefstadt wird heute Abend das neue Stück von Bestseller-Autor Daniel Kehlmann uraufgeführt. Ostern, ein Rückblick auf die Corona-Pandemie und die Eindämmungsmaßnahmen. Ich konnte mit Daniel Kehlmann darüber sprechen, zwischen den letzten Proben direkt im Theater. Guten Tag, Herr Kehlmann. Schön, dass Sie bei Rang 1 zu Gast sind.
Guten Tag.
Herr Kehlmann, wir sprechen über Ihr neues Stück Ostern. Darin geht es um die Corona-Pandemie und die Maßnahmen, die damals ergriffen wurden in Österreich und auch in Deutschland, um die unbekannte Krankheit in den Griff zu bekommen. Ich durfte es lesen. Es ist ein sehr wütendes, sehr politisches Stück. Und es gibt eine ganz bemerkenswerte Szene. Da wird ein Brief von Ihnen ans Publikum vorgelesen. Sie beschreiben da, wie Sie schon in der Pandemie angefangen haben zu schreiben. Und ich zitiere jetzt mal daraus. Ich schrieb Szenen über all das und ich schickte sie an den Direktor dieses Theaters. Das machen wir, sagte er. Gut, sagte ich, gleich, wenn die Theater wieder öffnen dürfen, ja? Nein, sagte Herbert, wenn die Theater wieder öffnen dürfen, dann warten wir. Wir warten, bis alles vorbei ist und dann warten wir, bis es lange vorbei ist und dann machen wir es. Warum mussten Sie warten, bis es lange vorbei war?
Der Direktor, also Herbert Schöttinger, hatte meiner Meinung nach völlig recht, weil ein bisschen eine mittlere Distanz zu solchen Ereignissen ist sehr hilfreich. Wenn man zu nahe dran ist, sieht man nicht klar. Und wenn es so lange her ist, dann hat man zu vieles auch wieder ganz vergessen. Aber jetzt haben wir gerade diese mittlere Distanz, dass wir ohne Eifer und Zorn auf das Ganze sehen können. Aber gleichzeitig, wenn es Anspielungen im Stück gibt, und es sind ja vor allem der erste Teil, sind viele kleine Szenen, die auf Alltagsereignisse der damaligen Monate abheben. Mhm. Jetzt ist es noch möglich, dass man sich auch daran erinnert und sagt, ja richtig, das gab es ja auch. Stimmt ja, das ist ja auch passiert.
Genau, das Stück, Sie haben es gerade gesagt, umfasst satirische, aber auch sehr ernste Szenen aus diesen Lockdowns, den Quarantänen, den Ausgangssperren, beschreibt sich bespitzelnde Nachbarn, Künstler, die aus ihrer Arbeit gerissen wurden. Wie blicken Sie denn selber auf diese Zeit zurück jetzt mit dem Abstand?
Also ein etwas prätentiöser Schriftsteller in meinem Stück sagt mal, dass es eine Zeit der Besinnung und der Einkehr ist. Ich fand nicht, dass es eine Zeit der Besinnung und Einkehr war. Ich fand es eine schreckliche Zeit, eine Zeit der Angst, natürlich vor allem Angst vor der Krankheit. Das ist selbstverständlich der Fall. Und eine Zeit der überschießenden, manchmal sogar wahnhaften Verbote, Einschränkungen und Totalbürokratisierung des Lebens. Und eine Zeit, wo wir alle einander nur auf Bildschirmen sehen konnten, wo soziales Leben praktisch aufgehört hat, wo die Welt plötzlich in gewaltige Ferne rückte, weil man nicht mehr reisen, also zumindest sehr erschwert und oft gar nicht mehr reisen konnte. Und ich habe wirklich die ganze Zeit nur gehofft, dass es bald vorbei ist. Und es dauerte dann doch viel länger, als ich gehofft oder gedacht habe.
Es kommen in Ihrem Stück auch Impfgegner vor, die sehr absurde Diskurse führen. Da gibt es ja ein großes Spektrum. Diese Corona-Jahre haben sehr viele Menschen wirklich aus dem Gleichgewicht gebracht, auch aus den Gründen, die Sie gerade geschildert haben, weil man auch vielleicht viele zum ersten Mal wirklich sehr starke Einschränkungen in ihrem Alltagsleben erlebt haben. Ich habe da auch den Eindruck, es wird immer schwieriger zwischen Vernunft und Unvernunft, zwischen sinnvollen und übertriebenen Maßnahmen, zwischen nachvollziehbarem und völlig hanebüchenden Empörungen zu unterscheiden. Wie kommen wir da wieder raus, auch aus dieser gesellschaftlichen Unversöhnlichkeit? Was meinen Sie, wie muss man da jetzt mit umgehen?
Also es wird ja oft von nach einer Aufarbeitung gerufen. Ich habe da keine Illusionen. Ich glaube nicht, dass es die gesellschaftliche Aufarbeitung geben wird von irgendeiner Seite. Es gibt meistens bei großen gesellschaftlichen Konflikten keinerlei Aufarbeitung, sondern sie bleiben sozusagen liegen und die Gesellschaft macht danach was anderes. Und so ist das einfach. Ich finde trotzdem, in einer Hinsicht hat sich die Lage ein bisschen geklärt. Man kann jetzt doch viel sachlicher oder eben im Fall meines Stückes auch viel satirischer, ich würde ja sagen, Satire ist eine Form von Sachlichkeit, darüber reden, was damals passiert ist, ohne dass man die Menschen gleich furchtbar wütend macht. Sondern viele Leute sagen mir auch jetzt, ja, auch was der Staat damals gemacht hat, war ja zum Teil wirklich sehr unsinnig. Und das waren Leute, die das nie gesagt hätten vor 4 Jahren. Und das erzähle ich jetzt nicht, um zu sagen, ich habe recht gehabt. Ich glaube, das ist gar nicht der Fall. Auch ich habe vieles falsch eingeschätzt und falsch verstanden, wie alle. Aber für mich persönlich ist dieses Stück, das ich zum Teil damals in der Verwirrung, Angst und Überwältigung geschrieben habe, in kleinen Szenen im Frühling des ersten Lockdowns und zu dem ich jetzt einen zweiten Teil dazu geschrieben habe, der von diesem engen Corona-Thema sich dann auch wieder wegdreht und in dem es um etwas anderes geht. Für mich ist das auch ein Beitrag, zu sagen, jetzt können wir vielleicht auch Witze darüber machen, für etwas, was wir damals nicht so, vielleicht gar nicht so komisch fanden.
Ihr aktueller Roman Lichtspiel ist ja ein großer Bestseller, gerade auch in den USA, extrem erfolgreich, weil sich in der Geschichte des Filmregisseurs Georg Wilhelm Pabst, der sich wenigstens teilweise mit den Nazis arrangiert hat, deutliche Parallelen zeigen zum Leben unter Trump. Wir befinden uns ja jetzt in Zeiten, in denen die Politik in vielerlei Hinsicht wieder autoritärer wird. Wenn man sich Ihr Stück jetzt anschaut in diesem Zusammenhang, denkt man sofort, ja, so eine neue Pandemie könnte in noch autoritäreren Strukturen natürlich ganz massiv missbraucht werden für diktatorische Maßnahmen.
Absolut.
Sehen Sie das auch als eine Gefahr? Also wenn man jetzt die aktuelle politische Situation dann sozusagen zurückrechnet auf die Pandemie?
Absolut. Das war ja mein großer Einwand damals. Mein Einwand dagegen, dass Staaten plötzlich die Grenzen einfach schließen können. Die ganze Zeit wurde gesagt, naja, man kann ja die Grenzen nicht einfach schließen. Und plötzlich ging das, dass Staaten das chinesische Modell übernommen haben, mit Ausnahme die Schweiz und Schweden nicht, aber das chinesische Modell übernommen haben und den Menschen gesagt haben, sie sollen ihre Wohnungen nicht verlassen. Und in einigen Staaten, nicht in Deutschland, aber in Spanien zum Beispiel, auch durchaus mit polizeilicher Gewalt durchgesetzt. Wenn Menschen auf der Straße gesehen wurden, kam die Polizei und hat gesagt, gehen Sie sofort nach Hause. Ich habe schon damals gedacht, ich frage mich, ob ein Staat überhaupt in der Lage sein sollte, so etwas zu tun. Und jetzt sehen wir natürlich, dass Trump, an die Pandemie will er natürlich nicht erinnert werden, weil lustigerweise damals ja die von der Trump-Regierung das Geld kam für die Entwicklung der Impfstoffe. Also Trump könnte ja sagen, er könnte als einen seiner ganz, ganz wenigen Erfolge sagen, er hat Corona besiegt, aber darauf will er gar nicht angesprochen werden, weil seine Anhänger alle Impfgegner sind. Also eine noch größere absurde Wolte der Geschichte hier. Aber Trump behauptet ja ständig, dass es Ausnahmesituationen gibt. Also der Trick, um Verfassungen auszusetzen in den modernen Staaten, ist die ständige Behauptung von Emergencies. Und Corona, das ja natürlich unbestritten eine echte Emergency war, aber hat hier eine Art Blaupause gegeben, die also jederzeit mit viel, noch viel besorgniserregenderen Resultaten genutzt werden könnte.
Wir sind sozusagen angewiesen auf die Vernunft und die Einsicht der entscheidenden Politiker, weil natürlich in einer Situation, wo man irgendwie verhindern muss, dass gar keine Gesundheitsversorgung mehr möglich ist, weil tausende Menschen gleichzeitig in die Krankenhäuser kommen, irgendwie muss man damit umgehen, aber es ist eben auch eine Möglichkeit, einfach diktatorisch jetzt durchzuregieren. Also da müssen wir, glaube ich, einiges draus lernen aus dieser Phase.
Das glaube ich auch. Und ich glaube eben, dass viele Politiker damals auch von der Situation, ich würde mir keinen bösen Willen unterstellen, aber ich glaube, dass viele einfach davongetragen wurden von der Woge ihrer eigenen sozusagen Maßnahmenfreudigkeit. Weil vieles, was damals geschehen ist, und eine sehr erboste Figur in meinem Stück fasst das dann auch einmal alles zusammen oder das Irrste davon zusammen, vieles war einfach reinst der Unsinn. Also vieles nicht. Natürlich musste man zum Beispiel die Restaurants schließen und auch die Theater. Das ist völlig nachvollziehbar. Aber zum Beispiel, ich bin aus Deutschland gekommen mit meinem 12-jährigen Sohn, meine Mutter besuchen. Und in Deutschland waren deutlich niedrigere Infektionen als in Österreich. Und es kamen in Österreich wirklich zwei Männer vom Gesundheitsamt, um zu überprüfen, zum Glück war ich gerade zu Hause, weil ich habe mich natürlich an den Unsinn nicht gehalten, um zu überprüfen, ob ich meinen gesunden 12-jährigen Sohn, weil er aus Deutschland kam, auch 2 Wochen in der Wohnung einsperre. Das ist vollkommen indiskutabel, dass der eben noch liberale Staat mir sagt, ich muss meinen gesunden Sohn, der nach diesen 2 Wochen sicher nicht mehr gesund gewesen wäre, in der Wohnung einsperren. Und nochmal, ich glaube nicht, dass hier jemand böse Absichten hatte, aber auch gute Absichten können katastrophale Resultate hervorbringen.
Dann sprechen wir mal über den Ort, an dem Sie sich befinden. Sie sind gerade im Theater bei den Proben zum Stück. Offenkundig lieben Sie das Theater. Sie kehren immer wieder dahin zurück. Was macht das Schreiben für die Bühne für Sie so attraktiv?
Ich finde es wunderbar, zwischen Prosa und, sagen wir mal, szenischen Formen abzuwechseln. Also Prosa auf der einen Seite und Film und Theater auf der anderen Seite. Ich finde es herrlich, mit Schauspielern und Schauspielerinnen zu arbeiten. Ich finde es wunderbar, zu erleben und zu sehen, was gute Schauspieler aus einem Text machen können. Also jetzt sowohl vor der Kamera als auch auf der Bühne. Und es ist ein ganz großes Privileg, das miterleben zu dürfen. Und wenn ich da komme, ich bin bei den frühen Proben natürlich nicht dabei, sondern sehe das Stück normalerweise immer erst, wenn es relativ weit fortgeschritten ist. Und da fühle ich mich wirklich immer wie Weihnachten. Ein Stück von mir, das ich noch nicht auf der Bühne gesehen habe, zum ersten Mal auf der Bühne zu sehen. Da kommt es dann gar nicht darauf an, ob ich mit allem, was passiert, unbedingt einverstanden bin, sondern allein dieser Vorgang, allein diese Transformation mitzuerleben, ist etwas ganz, ganz Fantastisches. Und also ich werde das Prosa-Schreiben nicht aufgeben. Und es bleibt wahrscheinlich auch immer noch der Mittelpunkt meiner künstlerischen Arbeit. Aber ich liebe das Theater und ich werde mich davon auch nie ganz verabschieden.
Nun wissen wir, Sie sind aber auch in diesem Feld streitbar. Es gibt den inzwischen ja berühmten Vorfall. 2013 haben Sie eine Vorstellung Ihres Stücks Der Mentor in Frankfurt am Main verlassen. Sie haben die Theatersaaltür unsanft ins Schloss fallen lassen, so hieß es damals, und sagten, das war nicht mein Stück. Die Inszenierung hatte Text verändert, eine Figur hinzugefügt. Das ist über 10 Jahre her. Wie haben Sie seitdem die Zusammenarbeit mit Theatern in Deutschland und Österreich erlebt? Ist da für Sie das einfacher jetzt auch vielleicht geworden, zu sagen, ich möchte das Stück so sehen, wie ich es geschrieben habe?
Also in meinem Fall ist das so, weil die Theater ja schon wissen, um ein Stück von mir zu inszenieren, Anhänger radikaler Textveränderungen nicht unbedingt in Frage kommen. Wobei ich auch dazu sagen muss, das gilt ja auch nur für Uraufführungen. Bin damals gegangen, habe uns die Tür nicht laut, die Tür war einfach laut, die hat geknarrt, das war in Wirklichkeit dahinter, weil ich mich nicht verbeugen wollte für ein Stück, das so angereichert wurde. In dem Fall ging es auch nicht um Avantgarde und Regietheater, sondern es ging um richtig so Boulevardwitze, so richtig alberne Boulevardscherze. Und es war mir einfach unmöglich, physisch dieses Gefühl, ich muss mich verbeugen für etwas, was ich nicht geschrieben habe und wo ich eigentlich nur schreien möchte, bitte, das ist nicht von mir. Ob das jetzt lustig ist oder nicht, ich will damit jetzt nicht, und es war nicht lustig, ich will damit nichts zu tun haben. Deswegen bin ich gegangen und weil jemand schrieb, ich hätte die Tür ins Schloss fallen lassen, wurde das dann so eine bekannte Geschichte. Aber es stimmt, ich bin sehr dafür, dass Stücke so aufgeführt werden, wie sie geschrieben werden. Und da komme ich vom Angelsächsischen Theater her und ich lebe ja auch in New York und sehe sehr viel Theater dort. Und also, das habe ich ja auch öfter gesagt und das wurde mir auch teilweise übel genommen und diese Diskussion möchte ich auch gar nicht vermeiden, sondern dazu stehe ich auch. Also ich bin für ein Werk oder im weitesten Sinn texttreues Theater, was natürlich nicht heißt, dass man Stücke aus dem 18. Jahrhundert immer in Kostümen aus dem 18. Jahrhundert aufführen sollte. Aber der Text sollte schon der Text sein. Doch, da bin ich schon eher, ja, das ist meine ästhetische Haltung.
Und es wird bei Ostern jetzt auch so sein?
Ja, das wird bei Ostern auch so sein. Und der Text ist ganz und gar der meine. Also auch auf der anderen Seite, wenn jemandem der Text nicht gefällt, dann kann ich niemand anderen beschuldigen. Das war dann schon ich.
Das sagt Daniel Kehlmann. Ostern wird inszeniert von Stephanie Mohr und hat heute Abend Premiere im Theater in der Josefstadt. Wer gestaltet das Theater von morgen? Wohl am besten diejenigen, die an den Theatern arbeiten und die Abläufe und die Probleme besonders gut kennen. Das hat sich ein interdisziplinäres Frauenteam gedacht und jetzt in Österreich eine neue Internetplattform ins Leben gerufen. Das Zeitgemäße Theater heißt sie, ist seit wenigen Tagen online. Sie bietet Wissen und gibt konkrete Veränderungsimpulse rund um das zeitgemäße Arbeiten im Theater. So wird's angekündigt. Was genau dahinter steckt, kann uns eine der Gründerinnen verraten. Tine Wesp. Sie ist Maskenbildnerin am Volkstheater Wien. Schönen guten Tag, Frau Wesp.
Schönen guten Tag.
Sie haben die Plattform mit der Organisationsentwicklerin Charlotte Koppenhöfer und der Juristin Andrea Weidinger entwickelt. Mal ganz grundsätzlich gefragt, warum? Was war der Auslöser?
Genau, also Charlotte war auch mal als Regisseurin tätig. Ich bin Maskenbildnerin und es sind ja in Deutschland und Österreich doch einige Fälle von Maskenmissbrauch immer wieder aufgeflammt in den Medien. Und uns war das, was wir dort an Aufarbeitung gesehen haben, Das haben wir nicht unter Aufarbeitung verstanden. Das hat uns nicht gereicht. Das bedeutet, dass für uns die internen Meldewege, die eigentlich funktionieren sollten, nicht funktionieren. Sonst wäre es nicht so groß in den Medien landen. Und das bedeutet, dass zu wenig Wissen da ist, weil die Schaffung von Strukturen, die das verändern, Wissen braucht. Daraus folgte für uns, dass wir einen neuen Diskurs anschubsen wollten, der Transparenz schafft, der das offenlegt, wie aufgearbeitet, was aufgearbeitet wird. Genau, wir sind insgesamt mittlerweile, ich glaube, fast 25 AutorInnen, die ihre Texte beigesteuert haben. Natürlich sind wir in irgendeiner Form ein Kernteam, die das jetzt irgendwie ins Leben gerufen haben, aber wir sind definitiv kein Frauenteam und wollten in der Öffentlichkeit Impulse setzen und in einen Diskurs gehen mit so vielen AkteurInnengruppen wie möglich, wie wir gemeinsam das Theater zeitgemäß gestalten können.
Und wie genau funktioniert das jetzt als Plattform? Wenn ich das richtig verstanden habe, werden da zum Beispiel Texte gesammelt. Und Betroffene vielleicht können sich dann auch dort melden. Wie haben Sie das strukturiert?
Genau, also wir sind keine beratende Institution. Das überlassen wir Institutionen, die geschult sind, die dafür auch Geld bekommen. Wir verstehen uns eher als eine Art Wissensdrehscheibe, in der nicht nur Wissen, sondern auch Werkzeuge rausgeschickt werden in die Welt. Diese sollen Impulse zu einem reflektierten Umgang mit Macht setzen und bestehende Narrative und Entscheidungsprozesse in Frage stellen. Diese Wissensdrehscheibe, da kommt man jetzt raus. Es ist Internet, das war uns auch ganz wichtig, dass es so niedrigschwellig ist wie möglich, dass jeder als privater Mensch da rausgehen kann und sich diese Impulse holen kann, diese Fragen sich stellen kann, sich damit auseinandersetzen kann und dann damit weitergehen kann. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir Patentlösungen für alles bieten, überhaupt nicht, sondern wir versuchen Tools an die Hand zu geben, wie zum Beispiel eine zyklische Orientierungshilfe für Institutionen, wenn etwas passiert. Womit ich wieder zum Anfang komme, was ist Aufarbeitung? Also unter Aufarbeitung verstehen wir auch zwei Phasen. Also es gibt als erstes die Interventionsphase, wenn etwas passiert, dann eine Untersuchungsphase, dann eine Nachsorgephase. Und Untersuchung und Nachsorge würden wir als Aufarbeitung verstehen. Aber das wird in der Öffentlichkeit oft nicht differenziert genug betrachtet. Und dann gibt es die Prävention. Und oft wird auf Fälle, die aufkommen, mit Prävention reagiert. Und das ist unseres Erachtens nicht zielführend.
Das heißt also keine Prävention, sondern erst einmal wirklich ein sehr genaues Hinschauen, was schiefläuft, wo Machtmissbrauch tatsächlich stattfindet und wie der auch zustande kommen kann. Welche konkreten Beispiele hätten Sie denn da, um sagen zu können, so sollte man dann in so einer Situation konkret an einem Haus auch reagieren? Was wünschen Sie sich da?
Wir wünschen uns hauptsächlich einen reflektierten Umgang mit Macht und mehr Transparenz in Entscheidungsprozessen oder auch in Aufarbeitungsprozessen, in Untersuchungsprozessen. Oft wird gesagt, wir untersuchen, aber keiner kriegt mit, was untersucht wird, wie untersucht wird. Dann wird ein Executive Summary rausgegeben, eine Zusammenfassung. Aber das sagt auch noch nicht genau, wie jetzt wirklich untersucht wurde und was dabei herausgekommen ist. Von daher, Prävention ist ganz wichtig, aber sie ist nicht der erste Schritt, wenn etwas passiert ist.
Wahrscheinlich wünschen Sie sich ja dann auch, dass andere diesem Beispiel folgen, auch in Deutschland, wo ja immer wieder über die Probleme in der Arbeitswelt, Theater und auch über den Machtmissbrauch stark diskutiert wird. Ist da jetzt einfach ein größerer Zusammenschluss vielleicht auch nötig, dass die Betroffenen und diejenigen, die an den Theatern beschäftigt sind, sich über solche Online-Plattformen miteinander verbinden und einfach mehr darüber reden, was tatsächlich stattfindet?
Ich glaube, das schadet nie. Auf jeden Fall. Wir sind ganz, ganz froh, dass wir tatsächlich Unterstützung bekommen haben. Wir haben alle unseren Lebensmittelpunkt in Österreich. Aber viele Menschen, die im Theater arbeiten, arbeiten im gesamten deutschsprachigen Raum. So dass wir auch von Deutschland, von der GdBA, der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger zum Beispiel, unterstützt wurden. Von der Szene Schweiz, das ist auch eine Gewerkschaft, die sich in der Schweiz für Bühnenangehörige engagiert. Und es ist uns ganz wichtig, dass tatsächlich alle deutschsprachigen Länder da vielleicht nicht gemeinsam, weil es ist so heterogen, aber doch, dass dieser Impuls in alle drei Länder rausgeht. Es ist ja auch keine Schablone, was wir angelegt haben, sondern es ist eine Drehscheibe. Man geht raus, man nimmt sich das Wissen oder die Werkzeuge, von denen man denkt, dass die für einen passen könnten oder für die eigene Institution und adaptiert die, entwickelt die weiter, versucht vielleicht Impulse zu nehmen und das, was man für sinnvoll hält, am eigenen Haus zu implementieren. Darum geht es.
Tine Wesp, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse.
Die Plattform daszeitgemäßetheater.at ist seit dieser Woche online. Und ebenfalls online ist die neueste Ausgabe des Theaterpodcasts von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de. Susanne Burkhardt und Elena Philipp hat's hinaus aufs Land gezogen. In den letzten Sommerwochen des Jahres gibt's da Theater an besonderen Orten zu entdecken. Das Lausitz-Festival, über das wir hier auch in Rang 1 schon berichtet haben, und die Sandsteinspiele in der Sächsischen Schweiz, deren Vorstandsvorsitzender und Hauptdarsteller Tom Jäger berichtet darüber, wie demokratiefördernd diese Arbeit ist. Wir hören mal rein.
Ich glaube nicht, dass jemals die Erwartung war, dass ein Landschaftstheater direkt einen Einfluss auf die Wahlergebnisse haben wird. Sondern es geht ja einfach wirklich um ein Miteinander, was man schaffen muss. Auch selbst wenn 45% die AfD wählen, also was ja eine ganz klar rechtsextreme Partei ist, gibt es ja immer noch den anderen Teil, die 55%, die es nicht gewählt haben. Das heißt, man darf nicht eine ganze Region abschreiben, nur weil mittlerweile ein sehr großer Großteil, aber eben so wählt, wie man selber nicht vertreten kann. Ich vergleiche das gern mit einer Familie. Wenn man in einer Familie ist und einer eine andere Meinung hat, bleibt er trotzdem am Küchentisch sitzen. Bestimmt gibt es das ganz viel Grund zum Streit oder zur Diskussion, aber der wird ja nicht ausgestoßen, weil das ist nicht die Lösung. Das heißt, wir können ja nicht die Leute austauschen, nur weil wir denen ihre Meinung merkwürdig finden. Und den Beitrag, den so ein kleiner Verein wie wir das denn leisten kann, ist, dass man einfach die demokratiefördernde Wirkung weiter ausbaut.
Tom Jäger von den Sandsteinspielen. Mehr von ihm und über Shakespeare-Sonette in einer Lausitzer Brikettfabrik im neuen Theaterpodcast zu finden in der DLF-App oder unter deutschlandfunkkultur.de und überall, wo es Podcasts gibt. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumont. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie es gut.